Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Echo der Zeit.
I am deeply honored and excited to join you as your running mate.
Paul Ryan heißt der Running Mate, der Vize, der dem US-Präsidentschaftskandidaten Mitt Romney zur Seite steht. Der 42-jährige Kongressabgeordnete aus Wisconsin gilt als harter Sanierer. Im Norden von Mali in Westafrika breiten sich die Islamisten aus.
Es gibt explizite Ankündigungen von Al-Qaida, den Norden Malis auch zunehmend als Ausbildungsort zur Vorbereitung terroristischer Anschläge zu nutzen. Diese Gefahr nimmt also auf jeden Fall zu,
erklärt die Expertin in Malis Hauptstadt Bamako. Und wir erklären, wieso die Innerschweizer zum Kanonenfutter der Berner und Zürcher wurden. Dafür spulen wir aber 300 Jahre zurück. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fatzer. Es war die letzte wichtige, noch offene Personalie im US-Präsidentschaftswahlkampf, aber jetzt ist bekannt, wen der republikanische Kandidat Mitt Romney als seinen Vize gewählt hat. Es ist der 42-jährige Kongressabgeordnete Paul Ryan aus Wisconsin, ein finanzpolitisch konservativer Politiker. USA-Korrespondent Beat Soltermann.
Mitt Romney zeigt selten Emotionen, doch heute platzte er fast vor Freude und Stolz, als er seinen Vize vor einer Menschenmenge in Virginia präsentierte und dabei vor lauter Aufregung Paul Ryan versehentlich als den nächsten Präsidenten der USA bezeichnete.
Join me in welcoming the next president of the United States, Paul Ryan.
Romney sagte, er mache bekanntlich ab und zu einen Fehler.
Every now and then I'm known to make a mistake. I did not make a mistake with this guy. But I can tell you this, he's going to be the next Vice President of the United States.
Aber die Wahl Ryans sei sicher kein Fehler gewesen. Paul Ryan, wie immer in einem etwas zu großen Anzug, aber mit jugendlichem Esprit, schaute zu Romney rüber und sprach:
I am deeply honored and excited to join you as your running mate.
Er sei geehrt und erfreut, dass er sein Vize-Präsidentschaftskandidat sein dürfe. Paul Ryan ist verheiratet, hat drei Kinder und ist seit bald 14 Jahren für den Staat Wisconsin im Repräsentantenhaus. Er gilt als Liebling der Tea Party, vor allem wegen seiner konservativen Finanzpolitik. Er ist gegen höhere Steuern und will die Sozialwerke abbauen, was ihm in der Vergangenheit Kritik von demokratischer Seite und Präsident Obama eingebracht hat. Es ist zugleich einer der Gründe, warum ihn Romney als Vize ausgewählt hat. In seiner Rede heute griff Ryan die Politik Obamas harsch an und versprach, dass das Team Romney-Ryan das Ruder herumreißen werde.
We can turn this thing around. Real solutions can be delivered, but it will take leadership and the courage to tell you the truth.
Aber es brauche Führung und Leute, die dem Volk die Wahrheit sagten. Das wollten sie beide tun.
Was heißt diese Nomination für Präsident Obama und seinen Wahlkampf? Das wollen wir wissen. Aber zuerst gibt's jetzt Nachrichten mit Christoph Studer.
Die USA und die Türkei verstärken die Planung für die Zeit nach einem allfälligen Sturz von Präsident Assad in Syrien. Ziel müsse es sein, ethnische Konflikte im Nachbarland möglichst zu verhindern, sagte der türkische Außenminister Davutoglu nach einem Treffen mit seiner amerikanischen Amtskollegin Clinton. Für die Planung der Nach-Assad-Zeit würden Ankara und Washington eng zusammenarbeiten, hieß es weiter. Ein besonderes Augenmerk werde man auf die syrischen Chemiewaffenlager richten, sagte Clinton. Diese dürften bei einem Sturz Assads nicht in die falschen Hände geraten. In Syrien selber haben Regierungstruppen in der Stadt Aleppo neue Angriffe gestartet. Sie gingen mit Kampfflugzeugen, Helikoptern, Panzern und Artillerie gegen Stellungen der Aufständischen vor. Anführer der Rebellen klagten über einen Mangel an Waffen und Munition. Nach weiteren Angaben der Assad-Gegner brachten die Regierungstruppen zusätzliche Soldaten nach Aleppo. Auch aus Damaskus werden Kämpfe gemeldet. Rebellen sollen im Stadtzentrum eine Wagenkolonne der Armee angegriffen haben. In Zürich ist die 21. Ausgabe der Street Parade im Gang. Seit 14 Uhr fahren die 28 Love Mobiles rund um das Seebecken. Erstmals mit dabei ist auch ein Wagen aus China. Entlang der Strecke befinden sich 7 Bühnen, wo internationale DJs Musik auflegen. Bis in den frühen Sonntagmorgen finden in Zürich rund um die Street Parade Partys statt. Der Kanton Aargau hat an einer Gedenkfeier an den Zweiten Villmergerkrieg von 1712 erinnert. Dieser Krieg zwischen Katholiken und Reformierten um die Macht in der Eidgenossenschaft ging vor 300 Jahren mit dem Frieden von Aarau zu Ende. Bei den Kämpfen hatten Tausende ihr Leben verloren. Drei mutmaßliche Al-Qaida-Mitglieder sollen nach spanischen Behördenangaben einen Anschlag aus der Luft geplant haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass von einem Modellflugzeug Sprengstoff auf ein Einkaufszentrum in Gibraltar hätte abgeworfen werden sollen. Sie stützen sich dabei auf Videomaterial, das bei einem der möglichen Al-Qaida-Kämpfer gefunden worden war. Die spanische Polizei hatte die Männer Anfang August festgenommen. Zwei kommen gemäß dem Innenministerium aus Tschetschenien, einer aus der Türkei. Bei zwei Erdbeben im Nordwesten Irans sind offenbar Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Zahlreiche weitere wurden verletzt. Das berichtet das iranische Staatsfernsehen. Die Erde habe innerhalb von wenigen Minuten zweimal gebebt. Das Seismologische Institut in Teheran bezifferte die Stärke der beiden Beben mit rund 6. Das Epizentrum lag in der Nähe der Millionenstadt Tabriz. An den Olympischen Spielen in London ist der zweitletzte Wettkampftag im Gang. Für die Schweiz gab es ein weiteres olympisches Diplom. Sportredaktor Fritz Bischoff.
Die Aargauer Mountainbikerin Esther Süss gewinnt im Olympischen Cross-Country-Rennen ein Diplom. Dies dank einer konstanten Leistung, die mit dem 5. Rang belohnt wurde. Die zweite Schweizerin, Katrin Leumann, fiel nach gutem Start auf Platz 19 zurück. Gold sicherte sich die Französin Julie Bresse vor der deutschen Sabine Spitz. Nicola Spierig bleibt die alleinige Goldmedaillengewinnerin im Olympischen Frauentriathlon vom 4. August. Der Internationale Sportgerichtshof wies einen Rekurs von Schweden ab, da sich für eine zweite Goldmedaille für die offiziell zweitklassierte Lisa Norden stark gemacht hatte. Nicola Spierig wird im Übrigen morgen Sonntagabend an der Schlussfeier der Olympischen Spiele in London die Schweizer Fahnenträgerin sein. Den Finale im Fußball hat Mexiko mit einem überraschenden 2:1 Sieg gegen Brasilien für sich entschieden. Matchwinner für die Mexikaner war Orbide Peralta, der bereits nach 23 Sekunden traf und dann wieder nach 75 Minuten. Den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielten die Mexikaner erst in der Nachspielzeit. Brasilien scheiterte damit auch beim 12. Versuch, endlich einmal Fußball-Olympiasieger zu werden.
Fritz Bischoff. Das Wetter heute Abend bleibt es sonnig, morgen Sonntag gibt es einen Wechsel aus Sonne und Wolken, am Nachmittag gehen örtlich Regenschauer und Gewitter nieder. Die Temperatur zwischen 24 und 28 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News. Ein junger Hardliner an Mitt Romneys Seite soll's richten. Peinliche Facebook-Bilder bringen Mexikos Präsidenten in die Prädouille. Der Norden Malis wird je länger, je unregierbarer. Und schließlich erteilen wir eine 300-jährige Schweizer Lektion.
Man darf nie Konflikte, die in einem Land bestehen, mit Hilfe der Religion lösen wollen.
Das lehrt uns das Gemetzel bei Villmergen 1712. Echo der Zeit, die Sendung gibt es auch als Podcast und zwar unter drs.ch. Ein US-Kriegsschiff aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs diente dem US-Präsidentschaftskandidaten Mitt Romney als Kulisse für diesen lang erwarteten Auftritt. Er präsentierte seinen Vizepräsidenten. Paul Ryan heißt er. Er wird Romney also in der Schlacht um den Sitz im Weißen Haus zur Seite stehen. Bert Soltermann in Washington, der etwas steif wirkende Romney, hat sich da einen smarten Jungstar ausgewählt. Paul Ryan gibt sich ja sehr selbstbewusst.
Ja, sehr selbstbewusst, sehr von sich überzeugt, in einem positiven Sinn und auch geradezu jugendlich neben Mitt Romney. Ryan ist 42 Jahre alt, sieht aber fast 10 Jahre jünger aus, fast ein wenig wie ein Student. Und dabei muss man sagen, sitzt er schon seit bald 14 Jahren im Repräsentantenhaus. Er ist also ein sogenannter Washington Insider. Ryans große Leidenschaft übrigens, das sind die Hirschjagd und vor allem das Bundesbudget. Dieses Telefonbuch, dicke Dokument studierte seit er 22 Jahre alt ist, jedes Jahr erkennt darin jede einzelne Zahl. Er sei halt ein wenig ein Sonderling, sagt sogar Paul Ryan von sich selber.
Und inhaltlich hat er offenbar eine klare Linie. Er ist ein radikaler Sparer.
ein radikaler Sparer, für den Steuererhöhungen absolut nicht in Frage kommen. Und da das Bundesbudget in den USA so stark in den roten Zahlen ist, sieht er als einzigen Ausweg daraus eigentlich nur noch Sparübungen. Und besonders umstritten sind die Abstriche, die er bei den staatlichen Gesundheitsprogrammen für die Armen und die Alten machen will. Man kann sagen, Ryan ist bei Budgetfragen einer der ganz prominenten Köpfe in Washington und auch einer der mächtigsten. Seit 2010 Chef der Budgetkommission im Repräsentantenhaus ist. Das ist eine ideale Plattform, die er auch zu nutzen weiß.
Es waren ja im Vorfeld verschiedene Namen im Umlauf für diesen Posten als Vize. Paul Ryan ist jetzt ein Liebling der ultrakonservativen Tea Party, das sagten Sie vorher im Beitrag. Sind das die, die man mit ihm an Bord holen will? Ist das der Hauptgrund für die Wahl?
Das ist sicher einer der ganz wichtigen Gründe. Romney gilt für viele Republikaner eben auch im Bereich der Tea Party als zu links. Das versucht er nun mit Ryan zu korrigieren. Und die ersten Reaktionen aus konservativen Kreisen, die zeigen auch, dass das offenbar gelingen könnte. Zudem braucht Romney Ryan auch, weil er offenbar realisiert hat, dass er ein Problem mit seiner Wahlkampfstrategie hat. Romney wollte einfach aussitzen und darauf hoffen, dass die Leute merken, dass Obama schlecht für die US-Wirtschaft und für das Land ist. Das hat nicht funktioniert. In den Umfragen hat er in den letzten Tagen gegenüber Obama an Terrain verloren, auch weil es Obama offenbar ziemlich erfolgreich gelungen ist, Romney als Mensch zu diskreditieren. Er sei abgehoben, elitär, superreich mit Schweizer Bankkonto etc. Und mit Paul Ryan und dessen klaren Haltung in Budget und weiteren Finanzfragen will Romney nun eine klarere Alternative zu Obama anbieten. Eben Budgetfragen, Finanzfragen, Wirtschaftsfragen ins Zentrum stellen und so wieder zu einer sachpolitischen Diskussion kommen.
Was heißt denn dieses Ticket Romney Ryan für Obama und seine Wahlstrategie?
Die dürften sich über Ryan gefreut haben. Er ist sicher die bessere Angriffsfläche oder bietet die besseren Angriffsflächen als viele andere, deren Namen auch kursiert sind im Vorfeld, eben als Vizepräsidentschaftskandidat. Aber das waren alles Politiker, die weniger klar positioniert waren. Und wer eine klare Meinung hat, der macht sich natürlich auch angreifbar. Ich persönlich habe meine Zweifel, ob der Wahlkampf nun tatsächlich sich auf Sachthemen fokussieren wird, so wie sich das Romney erhofft. Die ersten Reaktionen gehen auf jeden Fall in eine ganz andere Richtung. Der Chef vom Obamas Wahlkampfteam, der hat soeben Mails verschickt, in denen er Paul Ryans Budgetplan als den radikalsten in der Geschichte bezeichnet. Obamas Team dürfte Ryan als die größte Gefahr für die Mittelklasse brandmarken und die persönlichen Attacken, die dürften deshalb auf beiden Seiten weitergehen.
Das waren Informationen und Einschätzungen von Bert Soltermann direkt aus Washington. Enrique Peña Nieto, das ist der neue Präsident Mexikos. Der hat sein Amt noch nicht einmal angetreten und hat doch schon den ersten Skandal produziert. Auf Facebook sieht man den frisch gewählten Präsidenten, wie er zusammen mit einem Mann in die Kamera lächelt. Blöd nur, dass das ein Drogenkrimineller ist, den die USA suchen. Aber auch sonst haben sich Peña Nieto und seine Partei Probleme eingehandelt. Franco Battel.
Que quede muy claro. Frente al crimen organizado no habrá ni pacto ni tregua.
Gegenüber dem organisierten Verbrechen gibt es weder einen Waffenstillstand noch einen Pakt. Das sagte Peña Nieto kurz nach seiner Wahl. Doch wie ernst er es mit dem Kampf gegen die Mafia meint, war nie so ganz klar und seit gestern gibt es neue Zweifel. Spaniens Polizei verhaftete 4 Mexikaner. Der Verdacht, diese hätten im Auftrag der mächtigsten Drogenbande Mexikos, des Sinaloa-Kartells, den Drogenschmuggel nach Europa organisieren sollen. Einer dieser Verhafteten heißt Rafael Zelaya. Sucht man Zelaya auf Facebook, dann sieht man ihn dort, wie er zusammen mit Peña Nieto artig in die Kamera lächelt. Der PRI, die Partei Peña Nietos, reagierte sofort. Im Wahlkampf sei Peña Nieto unzählige Male fotografiert worden. Das Foto mit Zelaya heiße rein gar nichts. Wer den Wahlkampf verfolgte, weiß allerdings, dass es gar nicht so leicht war, nah an den Kandidaten heranzukommen. Bodyguards schirmten ihn ab. Zelaya musste also Zugang zum Wahlkämpfer Peña Nieto gehabt haben. Peinlich für Peña Nieto und für den PRI ist auch, dass Zelaya Pri-Mitglied ist und sogar Parlamentarier hätte werden wollen. Noch ist Zelaya nicht verurteilt, allerdings reiste er zusammen mit dem Cousin von Chapo Guzman nach Spanien. Chapo Guzman ist der Chef des Sinaloa-Kartells und einer der gesuchtesten Verbrecher überhaupt. Das dürfte Zelaya nicht gerade entlasten. Was auch immer die weiteren Ermittlungen ergeben, für Peña ist der Schaden angerichtet. Als Mexikos Präsident muss er mit den USA verhandeln, um Unterstützung im Kampf gegen die Drogenmafia zu erhalten. Wenn da auch nur der Verdacht besteht, er oder sein Umfeld hätten mit der organisierten Kriminalität zu tun, dann ist das pures Gift. Aber auch sonst haben sich der PRI und Peña Nieto seit dem Wahlerfolg im Juli einiges an Problemen eingehandelt. Indizien, dass der PRI im großen Stil Stimmen kaufte und dabei gegen Gesetze verstieß, mehren sich. Täglich veröffentlichen mexikanische Zeitungen Berichte über schwarze Konten, Strohmänner und Scheinfirmen, über die der PRI Geld in den Wahlkampf gepumpt haben soll, weit über den gesetzlich zugelassenen Limiten. Über diese Vorwürfe wird bis Anfang September das mexikanische Wahlgericht entscheiden müssen. Dass es die Wahl für ungültig erklärt, ist wenig wahrscheinlich. Aber wie beim Foto auf Facebook, zumindest ein übler Nachgeschmack wird bleiben.
Die Meldungen aus Mali lassen einen das Blut in den Adern gefrieren. Von abgehackten Händen, gesteinigten Paaren, ausgepeitschten, unverschleierten Frauen wird berichtet, seit im Norden des Landes Islamisten wüten und ihre Version der Scharia im ganzen Land durchsetzen wollen. Dass sie Heiligengräber in Timbuktu zerstörten, hatte schon vorher für Entrüstung gesorgt. Mali in Westafrika ist aus den Fugen geraten seit dem Putsch Ende März. Der Norden hat sich für unabhängig erklärt und jetzt nutzen islamistische Rebellen das Machtvakuum aus. Ich sprach darüber mit Annette Luhmann. Sie leitet das Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung in Bamako, der Hauptstadt Malis. Ich fragte Annette Luhmann, sind diese Gräueltaten Einzelfälle?
Ja, also die islamistischen Rebellen nutzen diese extremen Strafen im Namen der Scharia, um ihre Macht zu verfestigen und das gelingt ihnen auch zunehmend. Also die Scharia oder die extremen Strafen der Scharia sind hier ganz klar ein Mittel zur Kontrolle und zur Einschüchterung der Bevölkerung und es ist auch ein Signal, dass die Herrschaft der islamistischen Gruppen sich verfestigt.
Und das ist richtig, also flächendeckend, sage ich jetzt mal im Norden.
Naja, flächendeckend kann man für den Norden jetzt nicht sagen, weil das ein riesiges Gebiet ist, wo zum Teil ja gar keine Menschen leben. Also Ereignisse, die Nachrichten, die uns erreichen, die finden in den größeren Städten, davon gibt es drei, oder in ja, etwas kleineren Städten oder deren Umgebung statt. Und darüber hinaus gibt es einfach ganz viel Gebiet, wo sich niemand oder nur ganz wenige Personen aufhalten. Aber die entscheidenden Punkte werden von den islamistischen Rebellen kontrolliert.
Es ist ja die Rede von verschiedenen Gruppen. Es gibt einerseits diese Tuareg und es gibt diese Islamisten. Welche Ziele verfolgen denn die?
Ja, tatsächlich sind beide Gruppen Tuareg-Gruppen. Also die erste Gruppe, die MNLA, hat ja Anfang April den Staat Azawad ausgerufen und fordert eben einen eigenen Staat. Die sind mittlerweile etwas zurückgerudert, weil sie auch zunehmend an Einfluss verloren haben und wollen jetzt eine Autonomie für den Norden. Und die andere Gruppe ist auch eine Tuareg-Gruppe, aber eben eine islamistische Tuareg-Gruppe mit dem Namen Ansadin, Verteidiger des Glaubens. Und das ist die Gruppe, von der wir im Moment eben besonders viel hören, weil sie im Namen der Scharia diese Gräueltaten verübt und eben zunehmend die Kontrolle übernimmt. Unterstützung erhält sie noch von anderen islamistischen Gruppen und vor allem auch von einem Al-Qaida-Ableger, nämlich Al-Qaida im islamischen Maghreb. Was aber ganz wichtig ist zu betonen, ist, dass alle diese Gruppen, egal ob sie eine Autonomie fordern oder egal ob sie die Scharia fordern, absolut radikale Minderheiten sind, die weder von der Bevölkerung oder auch nicht von den Tuareg, von der Mehrheit der Tuareg im Norden unterstützt werden. Also die meisten Menschen im Norden wie im Süden wollen weder einen unabhängigen Staat Azawad, noch wollen sie, dass die Scharia eingeführt wird.
Die große Furcht ist ja, dass es dort im Norden von Mali eine totale Destabilisierung gibt. Die Rede ist schon von Afrikanistan. Von diesem Chaos profitieren ja immer auch Terroristen, Kriminelle. Was für Beobachtungen machen Sie da?
Ja genau, das ist absolut richtig, was Sie ansprechen. Also bestimmte Probleme, die es schon vorher im Norden Malis gab, nehmen jetzt einfach massiv zu. Das ist eben zum einen das Problem, dass Al-Qaida im islamischen Maghreb, ACMI genannt, sich zunehmend ausbreiten kann, da der Raum ja, der vorher schon nur teilweise kontrollierbar war, durch die malische Armee, durch den malischen Staat jetzt völlig unkontrollierbar ist. Es strömen weitere Gruppen auch Terroristen in den Norden Malis. Und es gibt explizite Ankündigungen von Al-Qaida, den Norden Malis auch zunehmend als Ausbildungslager, als Ausbildungsort zur Vorbereitung terroristischer Anschläge zu nutzen. Diese Gefahr nimmt also auf jeden Fall zu. Und darüber hinaus gab es auch vorher immer schon zunehmend viel Schmuggel, vor allem Drogenschmuggel. Also die organisierte Kriminalität hatte stark zugenommen. Der Drogenschmuggel, vor allem Kokain aus Lateinamerika, hatte stark zugenommen. Und den Akteuren, die darin verwickelt sind, wird es jetzt natürlich noch leichter gemacht, diesen Geschäften nachzugehen.
Das Ganze sei unkontrollierbar, sagen Sie. Das gibt also eine desolate Sicherheitslage dort im Norden. Da wurde auch die Entwicklungshilfe inzwischen eingestellt. Gleichzeitig droht eine Dürre. Wie geht es den Menschen dort?
Ja, im Moment ist es sehr schwierig. In der Tat, es gibt eine Nahrungsmittelkrise aufgrund einer Dürre im letzten Jahr. Das betrifft ganz Mali, aber davon ist natürlich der Norden umso mehr betroffen, als dass es sehr viel schwieriger ist, Hilfslieferungen dorthin zu bekommen. Glücklicherweise ist es mittlerweile gelungen, dass Hilfslieferungen überhaupt durchkommen. Das war ja vor einiger Zeit noch nicht möglich. Das Problem, was die Menschen, die noch im Norden sind, und es gibt ja mittlerweile auch zunehmend viele Flüchtlinge und viele intern vertriebene Menschen, ist, dass sie schlichtweg kein Geld haben, um die Lebensmittel zu kaufen. Die Banken, also man muss sich das so vorstellen, die Banken haben zu, es gibt keine Jobs mehr, die ganzen Strukturen liegen flach, es ist ganz, ganz viel geplündert worden. Und selbst wenn es jetzt auf dem Markt Lebensmittel zu kaufen gibt, dann muss man das sich erstmal leisten können, man muss erstmal Geld haben. Und hinzu kommen auch natürlich noch weitere humanitäre Probleme. Der Zugang zu Trinkwasser ist sehr problematisch. Cholera ist ausgebrochen in einigen Orten. Und die Flüchtlingszahlen steigen, was auch den Süden enorm belastet.
Im abgetrennten Süden von Mali, da reagiert ja eigentlich eine Übergangsregierung in der Hauptstadt. Hat die irgendeine Möglichkeit, etwas zu tun? Unternimmt die was?
Ja, man bemüht sich, aber letztlich ist man auf internationale Hilfe auch angewiesen. Man bemüht sich, man ist dabei, einen Fahrplan zu erstellen, wie man den Norden zurückerobern kann. Wahlen sollen im nächsten Frühjahr durchgeführt werden. Das ist allerdings alles noch relativ vage. Das muss mit konkreten Aktionen jetzt unterfüttert werden. Und da werden die malischen Akteure auf jeden Fall auch eine internationale Unterstützung benötigen. Die aktuelle Regierung ist im Moment eher mit sich selber beschäftigt. Bald soll eine neue Regierung vorgestellt werden, eine Regierung der nationalen Einheit, die wir jetzt quasi jeden Tag erwarten. Und da gibt es aber noch einige Probleme. Und insofern ist die aktuelle Regierung im Moment eher damit beschäftigt, die Weichen für die nächste Regierung zu stellen.
Das war Annette Luhmann. Sie leitet das Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung in Bamako. Ein Hinweis. Big Society, ein Schlagwort, das David Cameron zum Wahlsieg in Großbritannien geführt hatte. Von der Umstrukturierung der Gesellschaft ist allerdings wenig umgesetzt worden. Ähnliches gilt für die Wirtschaft.
Whereas I think in the UK there's tended to be rather a lot of talk and not a lot of action.
Viele Worte, wenig Taten, meint die Chefin eines Industriebetriebs. Großbritannien 2 Jahre unter Camerons konservativer Regierung in Best of International. Morgen Sonntag nach dem Echo der Zeit um 18.30 Uhr. So blutig wie 1712 ging es vorher und nachher nie mehr zu und her in der Geschichte der Eidgenossenschaft. Der Zweite Vielmärgerkrieg war ein Bürgerkrieg und ein Religionskrieg. Heute vor 300 Jahren wurde Frieden geschlossen und das ist im Kanton Aargau heute eine große Feier wert. Aargau-Korrespondent Alex Moser hat den Tag zum Anlass genommen, um zurückzuschauen auf diese für die Eidgenossenschaft äußerst wichtige Schlacht.
Es ist ein friedlicher, heiterer Sommertag im verschlafenen Bünztal. Äcker, Büsche, ein kleines Bächlein, das in Richtung Muri fließt. Nichts erinnert mehr an 1712, als in dieser Talebene außerhalb des Dörfchens Villmergen die Eidgenossen ihre blutigste Schlacht schlugen gegeneinander.
Man muss sagen, das ist einer der schlimmsten Bürgerkriege, den die Eidgenossenschaft in der ganzen Geschichte erlebt hat.
Das sagt der Villmerger Kantonsschullehrer und Historiker Josef Kunz. Er steht mitten im Acker und zeigt auf den früheren Kriegsschauplatz. Hier standen sich tagelang die Truppen der katholischen Innerschweiz und die reformierten Truppen aus Zürich und Bern gegenüber. Es regnete. Das Wetter war zu schlecht für eine Schlacht. Doch dann, am 25. Juli, hörte es auf zu regnen.
Und so kam es zum Angriff, in dem man Mann zu Mann gegeneinander angetreten ist. Und es gab ein furchtbares Gemetzel, in dessen Verlauf hier mehr als 3000 Menschen den Tod fanden. Wahrscheinlich über 1000 sind hier in diesem ziemlich sumpfigen Gelände der Bünz ertrunken.
Die Berner und Zürcher, im ersten Filmägerkrieg taktisch noch unterlegen, waren dieses Mal im Vorteil. Die Innerschweizer standen mit ihren Truppen in einer Ebene, die Berner und Zürcher auf einer etwa 10 Meter hohen Anhöhe. Die Innerschweizer kämpften nach veralteten Methoden.
Die Innerschweiz hat nach dem alten Muster wie Morgarten und Sempach gekämpft, möglichst eng zusammenzustehen, um dann gegen den Feind anzutreten. Aber in Zeiten der Artillerie war natürlich jeder Kanonenschuss ein verheerender Schuss, der dann unzählige Opfer gefordert hat, während die Berner in langen Reihen angetreten sind, die Leute, die Soldaten weit auseinanderstanden. Und von daher gesehen war die Wirkung des luzernischen, des Innerschweizer Angriffs bedeutend klein.
Und so verloren die Innerschweizer Soldaten nach 4 bis 5 Stunden diese Schlacht und zogen ab, sofern sie dies überhaupt noch konnten. Am 11. August wurde Frieden geschlossen, die Berner und die Zürcher erhielten die taktisch wichtige Grafschaft Baden und das untere Freiamt zugesprochen. Darum ging es den mächtigen Familien aus Bern und Zürich bei diesem Krieg um noch mehr Macht. Die alte Eidgenossenschaft war im 17. und 18. Jahrhundert aufgeteilt in 6 städtische und 7 ländliche Orte. Die ländlichen katholischen Orte waren bevölkerungsmäßig in der Minderzahl, die Katholiken bestimmten jedoch die Politik, sagt Josef Kunz. Die Reformierten wehrten sich dagegen.
Die hatten ungefähr 700.000 Einwohner und die katholischen Orte nur etwa 300.000. Und von daher gesehen war es für Bern und Zürich eine untragbare Situation und man wollte das machtpolitisch verändern zu ihren Gunsten.
Es ging also in erster Linie um Macht und nicht um Religion. Diese wurde als Vehikel benutzt, um das Volk für den Krieg zu gewinnen. Nach dem Friedensschluss in Aarau gingen die Feindseligkeiten weiter. So war es 1798 für Frankreich ein leichtes, die alte Eidgenossenschaft zu besetzen. Historiker Josef Kunz hält den Zweiten Villmergerkrieg dennoch für äußerst wichtig für die alte Eidgenossenschaft.
Es hätte wenig gebraucht und die Eidgenossenschaft wäre vollständig auseinandergefallen, wo dann wahrscheinlich Habsburg und Frankreich sich um dieses Territorium gestritten hätten. Und man könnte annehmen, dass die Schweiz damals zu einem Art Elsass geworden wäre, das dann hin und her geschoben worden wäre zwischen den Grossmächten.
Der Villmerger Krieg war also nicht einfach irgendeine Schlacht. Josef Kunz ist es sehr wichtig, dass man den Zweiten Villmerger Krieg nicht vergisst. Aus diesem Bürgerkrieg könne man heute viel lernen.
Man darf nie Konflikte, die in einem Land bestehen, mit Hilfe der Religion lösen wollen.
Auf Bundesebene wollte kaum jemand etwas von Gedenkfeiern wissen und auch auf kantonaler Ebene war bis zu diesem Jahr Zurückhaltung angesagt.
Ich denke, das hängt grundsätzlich damit zusammen, dass es ein innerschweizerischer, also ein Bürgerkrieg ist. Es ist viel leichter, eine Schlacht bei Sempach zu organisieren, wo man einen äußeren Feind hat. Aber hier dieses Trauma, diese Geschichte aufzuarbeiten, dazu zu stehen, da war es schwierig zu sagen, ja, was feiern wir? Feiern wir den Sieg der Katholiken oder der Reformierten?
Weder noch. Heute an der Gedenkfeier sprach neben Bundesrätin Doris Leuthardt ein Vertreter der Aargauer Landeskirchen. Er, der Katholik, hielt seine Rede auch für die Reformierten.
Das war der Beitrag von Alex Moser und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Judith Huber, für die Nachrichten Christian Moser, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.